Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Fünfzig Jahre sind diese ikonischen Szenen her. Drei Männer auf Motorrädern, die Easy Rider waren damals. Dennis Hopper, Jack Nicholson und Peter Fonda. Letzterer ist gestern Nacht im Alter von 79 Jahren gestorben. Wir senden heute zwar live von den 72. Internationalen Filmfestspielen von Locarno, wollen jetzt zum Beginn der Sendung aber an Peter Fonda und seine Karriere erinnern. Anke Lewicke sitzt neben mir auf der Piazza Grande, diesem 8000 Plätze Open Air Kino, dem Herzstück des Festivals, und schaut sich nochmal die Szenen aus den Filmen von Peter Fonda an. Zwar noch auf dem kleinen Bildschirm, aber er gehört natürlich da nach oben vor uns auf dieser fußballgroßen Leinwand. Dennoch, Anke, Peter Fondas Präsenz ist eigentlich formatunabhängig.
Ja, und ich meine, wir haben jetzt helllichten Tag, die Sonne scheint. Und wenn ich jetzt aber diese weiße Leinwand sehe, dann kann ich irgendwie mir Peter Fonda direkt da vorstellen. Und er hatte ja so einen markanten Blick, mit dem er uns immer fixiert hat. Und mit diesem markanten Blick, mit dieser Fixierung hat er eben sich auch immer in die Vereinigten Staaten angeschaut, und er ist ja mit Easy Rider 1969 losgezogen. Eigentlich auch ein Cowboy-Film, also drei Männer auf Motorrädern, die die Staaten erkunden wollen, aber immer mehr feststellen, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das gibt es doch schon lange gar nicht mehr, oder das hat es vielleicht auch nie gegeben.
Er gilt ja so als Architekt der Gegenkultur, der Hippie-Bewegung, er hat so einen Stil geprägt, aber wie du schon sagst, auch eine Haltung zur Gesellschaft. Das Interessante ist, dass sein Spiel ja so naturalistisch war und einen Platz eigentlich nur im New Hollywood haben konnte und nicht im klassischen alten Hollywood. Als wir nochmal auf Easy Rider geguckt haben, ist uns aufgefallen, dass er so gut wie gar nicht spricht. Also muss er ja spielen.
Ja, weil sein Körper eigentlich schon die ganze Anti-Haltung ist. Also er hat sowas Stoisches, er ruht auch in sich, er scheint immer irgendwas zu wissen, was wir vielleicht nicht wissen. Und dieses Spiel ist aber vielleicht auch eine Verkörperung, ja, der Studentenrevolution, des Aufbaus, des Lebensgefühls, was seit 68 losging. Und wenn man sich die anderen Filme, die er in dem Umfeld gedreht hat, wo er mitgespielt hat, das sind ja auch alles so Drogenfilme gewesen. Also es ging auch um das Experiment, um die Bewusstseinserweiterung. Und da finde ich eben Peter Fonda schon auch noch einfach eine schillernde Figur, weil er uns trotzdem immer auch noch so eine Utopie gelassen hat. Er hat uns das wahre Amerika gezeigt, aber es hat uns auch gezeigt, was Amerika noch alles sein könnte, die ganze Popkultur. Und alles, das hat er ja auch verkörpert.
Und man muss sagen, einmal linker, immer linker. Bis zuletzt hat er sich noch mit Donald Trump auf Twitter angelegt. Also er hat es gar nicht lassen können. Also das scheint ja nicht nur so eine prägende Jahre gewesen zu sein, sondern das war lebensprägend für ihn.
Ja, und es war auch eine Familiengeschichte. Ich meine, die Fondas waren ja, wenn man das so will, er war das schwarze Schaf der Familie, aber die ganzen, auch Jane Fonda hat sich ja auch immer in die Politik mit eingemischt und alles. Also ich finde, das ist schon eine sehr ikonische Familie für Hollywood oder Anti-Hollywood, für New Hollywood, was auch immer.
Soweit unsere kleine Würdigung des New Hollywood-Schauspielers Peter Fonda. Mit der Kino-Gegenwart machen wir jetzt weiter mit unserer Sondersendung über die heute zu Ende gehenden Filmfestspiele von Locarno. Und wir beginnen gleich mit einem Debütanten, der es geschafft hat, 8000 Zuschauer 90 Minuten lang hier auf der Piazza Grande den Atem zu rauben. Davor aber noch das US-Indie-Pop-Duo 77-78 mit Love Said, Let's Go.
Alles wird gut. So hieß der Kurzfilm von Regisseur Patrick Vollrath, mit dem er 2015 nicht nur den Studenten-Oscar gewann, sondern gleich darauf auch noch eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Bester Kurzfilm erhielt. 4 Jahre später hat Patrick Vollrath nun seinen Debütfilm fertiggestellt. 7500 mit Hollywood-Star Jason Gordon-Levitt in der Hauptrolle. Er spielt einen Piloten, dessen Maschine im Flug entführt wird. Er schafft es noch, das Cockpit abzuriegeln, aber der wahre Stress beginnt erst.
This is Tobias Ellis, the first officer speaking. The captain is injured, but he's okay. Several men attacked our cockpit. We stopped them for now. One of them is still in the cockpit. He's unconscious. The rest are in the cabin. Status of the crew, I don't know. I just hope they're safe in the back.
7500 ist kein Hollywood-Film, das ist wichtig. Es ist ein deutscher Spielfilm mit einem Star aus dem Hollywood-Kino in der Hauptrolle. Ein sehr spannender Thriller, der sehr gekonnt die Genre-Codes bedient und auf engstem Raum eben nur im Cockpit auch etwas Klaustrophobisches hat. Hier in Locarno feierte 7500 seine Weltpremiere auf der Piazza Grande, dem größten Open-Air-Kino Europas. Nach der Premiere konnte ich Patrick Vollrath interviewen und wollte zunächst von ihm wissen, warum er sich einen Genre-Film als Debüt Projekt ausgesucht hat.
Ich mag es einfach, den Zuschauer quasi, sagen wir mal, mit Genremitteln in dieses Drama hineinzuziehen, sodass der Zuschauer halt irgendwie nicht nur den Dramenaspekt des Films hat, sondern auch den, in diesem Fall, Thrill-Aspekt. So. Ich habe das Gefühl, ich gucke solche Filme erstens selber wahnsinnig gerne und ich wollte einfach eine Erfahrung für den Zuschauer kreieren, in der er sich auf jeden Fall trotz des Dramas, das sich abspielt, einen gewissen Suspense-Faktor noch dazu kriegt.
Jetzt inszenieren Sie das Ganze fast in Echtzeit, wenn nicht sogar in Echtzeit. Ziemlich genau. Was hat Sie denn daran gereizt? Weil Sie setzen sich damit ja Hürden. Und über Hürden möchte ich noch sprechen im Laufe des Gesprächs.
Sehr gerne. Eigentlich im Schreibprozess ging es mir wirklich darum, diesen Aspekt einer Flugzeugentführung in der Kombination mit dem eigentlichen Thema zu schreiben, so dass es glaubwürdig ist. Und da ist der Zeitaspekt natürlich wahnsinnig wichtig, weil gerade wenn es wirklich passieren würde, man eigentlich zeitlich auch wahnsinnig limitiert ist. Also man ist relativ schnell, in der Konstellation, wie ich es geschrieben habe, ist es einfach, muss das quasi in Echtzeit passieren, damit der Film so passieren kann, wie er passiert.
Die Passagiermaschine fliegt von Berlin nach Paris, während sie abgehoben hat, kommt es zu dem Versuch der Entführung, muss man sagen. Der Pilot und die beiden Piloten schaffen es irgendwie, die Tür zu verriegeln. Und dann merkt man ja, worauf sie hinaus sind, die zweite Hürde, die sie sich setzen. Sie machen sich nicht leicht, muss man sagen. Sie bleiben nämlich mit der Kamera permanent im Cockpit. Wie schwer ist es, ein Cockpit, einen so engen Raum zu dynamisieren, dass sie letztendlich einen Spielfilm erzählen? Denn sie hätten ja das ganze Flugzeug bespielen können.
Es war letztendlich diese Limitierung, die man sich vorher schon gesetzt hat, die kam aus der Idee heraus, dass ja Cockpit-Türen eigentlich schusssicher bis hin zu panzerfaustsicher verschließbar sind. Und das heißt dann auch, dass die Tür eigentlich die unüberwindbare Hürde ist, wenn sie mal zu ist. Und ich fand einfach diesen Aspekt sehr spannend. Und die größte Hürde ist nicht das Drehen, sondern dann wirklich das Schreiben, dass man das Gefühl hat, okay, wenn wir da drin bleiben, was passiert, was kann passieren oder was ist die Geschichte, die wir da drin erzählen, in diesem Cockpit mit diesen Menschen, die dort eingeschlossen sind oder mit den Menschen, die raus wollen. Und das ist ja, diese Tür ist ja diese Art Kampfzone zwischen Leuten, die raus wollen und Leuten, die anderen nicht reinlassen und mit allen Mitteln versuchen, in das Cockpit zu kommen. Und das fand ich einen extrem spannenden Aspekt, auch psychologisch. Wie weit würde man gehen oder welche eigenen Dramen nimmt man auf sich, um quasi vielleicht in Anführungsstrichen das größere Unheil zu verhindern.
Wirklich spannend fand ich auch, dass Sie wirklich in den Codes des Genres arbeiten, Sie uns aber auch zeigen, was Sache ist. Zum Beispiel, wie dieser Mechanismus funktioniert, dass die Tür aufgeht. Wir lernen das nämlich, da gibt es den Knopf, dann gibt es die Hinterkamera, Sie nehmen uns ja richtig schön mit. Also wie wichtig ist es Ihnen, ein Genre zu inszenieren und trotzdem die Funktionsweisen des Genres für den Zuschauer offen zu legen? Häufig ist es ja so, dass man versucht, die eben zu kaschieren, um einfach nur den dramatischen Effekt nach vorne zu drücken.
Es war erstmal wichtig, dass man als Zuschauer versteht, dass man nicht, wenn der Film wirklich dann losgeht, dass man nicht mehr groß nachdenken muss, warum machen wir nicht das oder warum machen die nicht das so, weil man einfach weiß, okay, so funktioniert's, diese Tür ist unüberwindbar quasi, das lernt man relativ früh und das ist eigentlich, finde ich, so als Grundlage für den Zuschauer, damit er dann wirklich eintauchen kann, wichtig, sind einfach wichtige Informationen. So. Und das versuche ich halt irgendwie auch erzählerisch so zu lösen, dass es jetzt nicht aufs Auge gedrückt wird, sondern einfach nebensächlich und erklärt wird und trotzdem für jeden ersichtlich ist, was das Prinzip ist einfach.
Wie selbstsicher waren Sie sich, dass der Stoff so spannend ist, dass Sie auf Hintergrundmusik verzichtet haben? Auch etwas, was diesen Film auszeichnet, dass es Momente der Stille gibt, obwohl die Action permanent passiert. Und ich weiß nicht, wie sehr man da vielleicht auch im Schnitt gewillt ist, ich muss da jetzt noch einen Musikteppich drunter legen, ich brauche das jetzt.
Lustigerweise war von Anfang an eigentlich klar, dass ich habe in meinem Kurzfilm, den ich davor gemacht habe, schon keine Musik und meinen Kurzfilmen davor keine Musik verwendet. Und bei dem Film war es auch von Anfang an klar, dass ich einen Film machen möchte, der die Spannung und auch die emotionalen Momente dem Zuschauer überlässt und nicht draufgedrückt wird, sondern nicht von außen quasi manipulativ draufgedrückt wird. Und Musik ist für mich natürlich ganz oft etwas, was ich manchmal total toll finde in manchen Filmen. So, in dem Film fand ich es einfach schwierig, beziehungsweise teilweise hat es natürlich auch eine wertende Funktion oft. So. Und das wollte ich halt alles unterlassen. Ich wollte eigentlich einen relativ neutralen Film machen, der beide Seiten ernst nimmt, Leute vor der Tür und die Leute im Cockpit, um so klarere und glaubwürdigere Geschichte zu erzählen.
Dann kann ich mir vorstellen, dass der Moment, wo sie den Terroristen quasi eine Art Absicht geben im Drehbuch, nämlich es sind islamistische Terroristen, um genau zu sein, wie heikel ist es da? Weil wir haben sofort Ideen, wir kennen das, wir kennen Vorfälle ähnlicher Art. Wie sehr muss man sich da distanzieren, weil sie ja letztendlich unterhalten wollen und weg wahrscheinlich von einer politischen Message inszenieren und schreiben?
Also ich meine, Film ist ja letztendlich immer irgendwo Entertainment. Egal was man macht, auch wenn man eine sehr politische ist, man versucht es ja immer als ein Unterhaltungsmedium, den Zuschauer auch irgendwie dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, über die Unterhaltung vielleicht was mit rauszunehmen, was mehr ist als einfach nur der kurz 90-Minuten-Kick. So, das war für mich schon auch das Ziel, diese beiden Seiten, quasi die Angreifer und die Angegriffenen ernst zu nehmen und bei den Angreifern, die auch einfach als Menschen, die an das glauben, wirklich an das glauben, was sie machen und da auch eine Botschaft hintersehen und in manchen Momenten, wo wir auch denken, okay, die reden jetzt das ist nicht komplett Blödsinn, was sie reden, so, das ist nicht komplett im Wahn verfallen, sondern da ist etwas, was für die Leute, die das machen, einfach eine eigene Wahrheit ist. Und das auch nicht, und mir war es einfach ganz wichtig, das nicht wert zu werten. Ich wollte weder die eine Seite werten, noch die andere, sondern ich wollte nicht die Angreifer werten als die machen was Böses, die machen etwas Schreckliches, aber ich wollte es, und das sollte sich selber aus dem Film heraus zeigen. Ich wollte jetzt aber einfach nicht das Ganze bloßstellen, sondern ich habe einfach versucht, wahnsinnig viel zu recherchieren. Über alles. Erstmal über Technik natürlich, aber auch über die ganze politische, den ganzen politischen Aspekt. Und ich dachte, ich kann eigentlich in keine Klischeefalle, wenn alles recherchiert ist, wenn alles irgendwie auf einer Wahrheit, auf einer echten Wahrheit beruht, fallen. Das war irgendwie das Ziel. Ich habe mich mit vielen Leuten auseinandergesetzt und mit vielen Leuten gesprochen und auch mit den Schauspielern viel über diese Themen gesprochen, die ja selber eigene Erfahrungen mit diesen ganzen politischen Aspekten haben. So, woher kommt das? Wie ist das? Wie fühlen sich diese Leute? Warum machen die das? Und das ist ja das Wichtigste. Wenn du jemanden spielst, dann musst du den ja ernst nehmen. Und das war die Aufgabe von uns allen, einen ehrlichen Film auf allen Seiten zu machen.
Kann man unbewusst dennoch 7500 so als eine Art Visitenkarte von Ihnen als bezeichnen für Hollywood? Ist es vielleicht dann doch der große Traum, auch von Ihnen dort anzufassen? Weil das wäre eine sehr, sehr gute Visitenkarte.
Ich meine, ich würde nie Nein sagen, wenn das halt ein tolles Projekt ist. Und was Hollywood natürlich hat einfach, wenn es dann läuft, sind ganz andere Möglichkeiten. Erstmal, dass dein Film gesehen wird, dass die Message, die dein Film in sich trägt, auch wirklich gehört wird. Und einfach die Möglichkeiten budgetär zu arbeiten, ist natürlich auch eine ganz andere. Man kann vor allem mal größer denken. So, das ist so, in Deutschland, wir machen natürlich, da das kleiner ist und so, was auch viel Kreatives hervorruft, können wir uns manche Dinge aber natürlich nicht leisten und manchmal würde man gerne was in die Luft jagen.
Regisseur Patrick Vollrath sprach mit mir über sein Spielfilmdebüt 7500. Voraussichtlicher Kinostart in Deutschland ist der 26. Dezember. Und wir wollen gleich nochmal über die Highlights in der gut besuchten Retrospektive in Locarno sprechen. Davor hören wir aber noch ganz neu bei uns im Programm die italienische Alternative Rock Band Sick Tamburo mit Poi Ancora. Gerade noch im Radio, jetzt aber schon auf unserer Spotify-Playlist, auf der Sie immer die neuesten Songs aus unserem Tagesprogramm finden können. Wie eben gehört, Sick Tamburo mit Poi Ancora und Anke Lewicke ist bei mir im Studio. Wir wollen über das große Ereignis in Locarno sprechen, das ja für viele jedes Jahr aufs Neue die Retrospektive ist. Dieses Jahr war das Thema sehr politisch hochaktuell, unter anderem unter dem Titel Black Light haben wir hier die Frage erörtert, was ist das eigentlich, Black Cinema, was macht es aus, wer schafft es und wer verkörpert es, gerade weil ja jetzt in Zeiten, wir regelmäßig darüber debattieren, über kulturelle Aneignung, uns auch Fragen stellen über Repräsentation in Kunst, Kultur und Gesellschaft, war das hier überhaupt erstmal ein herausforderndes Unterfangen?
Ja, auf alle Fälle, weil es eine unglaubliche Blickverschiebung stattgefunden hat. Am Anfang, als wir hinkamen, waren wir ja ein bisschen irritiert, Black Cinema, gemeinhin, vielleicht haben wir da auch ein bisschen engen Begriff, ist ja eigentlich von schwarzen Filmemachern gemachtes Kino, wo es meistens um die schwarzen Lebenswelten geht. Aber hier liefen eben ganz verschiedene Blicke auf das schwarze Leben, also jenseits der Rasse,
jenseits des Geschlechtes. Und das hat so, ja, so was Befreiendes gemacht, weil man diese Bilder dann auch miteinander vergleichen konnte, wie sie sich ergänzt haben, wie sie sich widersprochen haben. Und man hat sich aber auch die Bilder eigentlich erstmal an für sich angeschaut und geguckt, was sie überhaupt darstellen.
Und manchmal war das ja auch ganz problematisch und dann wieder lustig. Wollen wir mal ein Beispiel nehmen. Putney Swope vom Regisseur Robert Downey Sr. aus dem Jahr 1969 gedreht. Eine anarchische Komödie, in der ein schwarzer Angestellter zum Chef einer Werbefirma aufsteigt und alle Angestellten entlässt, alle Weißen muss man sagen, und sie dann mit militanten Bürgerrechtsmitgliedern besetzt. Ein paar Weiße sind übrig geblieben. Einer davon kommt zu Putney Swope und fragt nach einer Gehaltserhöhung.
Mr. Swope, I do exactly the same job as the other executives, but I don't make as much money as they do. I don't think that's right.
If I give you a raise, everybody's gonna want a raise. And if I give them a raise, they'll still be making more money than you. And we'll be right back where we started.
I never thought of it that way.
And that's why you get less money, 'cause you don't think.
Ja, der Film ist ja Anarchie pur und was mir so gefallen hat, ist einfach, dass so verschiedene schwarze Prototypen zitiert werden, aber auch gleichzeitig ironisiert. Du hast es ja schon gesagt, da gibt es dann auf einmal den schwarzen Basketballspieler, aber der tut immer Gelb in den Korb und der Korb wird immer voller. Und während ich den Film geschaut habe, habe ich immer gedacht, ach, das erinnert mich doch an Groucho Marx, an Marx Brothers im Krieg. Und dann habe ich mich gefragt, darf ich das denn jetzt überhaupt mit so einem Film vergleichen, der ja in einem weißen Kontext spielt. Und das sind genau die Fragen, die man bei der Retro sich immer wieder gestellt hat. Genauso wie man sich gestellt hat, der schwarze Darsteller wurde hier ja gesprochen von dem Regisseur selbst, einem
genau.
Weißen.
Ja, richtig. Und das Interessante ist, dass bis heute ja debattiert wird, ob das die Fortführung des Blackfacings ist in der Stimme oder ob man einfach nur mal lernt, dass der Schauspieler sich einfach seinen Text nicht merken konnte und der Regisseur, der ja fast mit null Geld gearbeitet hat, eben eingegriffen hat und gesagt, na gut, dann spreche ich ihn nach. Also das war das eine, dieses problematisierte Blick hier. Das andere, das wir gesehen haben im Kino, der Blick aufs Black Cinema, das war dieser dokumentarische, ja fast schon ethnografische Blick. Der Ansatz, dass sich Regisseure, Weiße aus Europa, aber auch aus Amerika, in der schwarzen Kultur umgetan haben, afrikanische Kultur stärker in den Blick genommen haben. Ein gutes Beispiel dafür ist der Film Notizen über eine afrikanische Orestie von Pier Paolo Pasolini, der geplant hat, in Afrika die Orestie zu verfilmen. Da hat das Projekt aber nicht geklappt und dann hat er entschieden, ja, dann drehe ich einen Film über das Vorhaben, das nicht klappt.
Questo potrebbe essere un Agamennone, anche questo, il vecchio Agamennone che torna stanco dalla guerra di Troia. Un'altra variante per un possibile Agamennone più favoloso e mitico, come vedete, questo è un Masai.
Ja, es ist natürlich toll, Pier Paolo Pasolini da zu hören, aber man fragt sich doch die ganze Zeit, kann man da hingehen? Kann man sich in den afrikanischen Ländern umschauen und direkt alles mit einer antiken Tragödie belegen? Also mit unseren Denkmustern geht das. Aber das Schöne bei diesem Film ist ja, dass Pasolini dann, als er wieder in Rom zurück ist, schwarze Studenten versammelt und mit ihnen das alles durchgeht. Und die belehren ihn dann ja auch immer und sagen wieder, wir kommen doch gar nicht alle aus Stämmen, sondern wir kommen aus einer Mittelschicht und so weiter. Also man darf solche Bilder drehen, man darf alle Ideen haben, aber man muss sie dann in einen Kontext bringen und man muss auch einfach nicht nur abfilmen, sondern man muss mit seinem Gegenstand, mit dem Menschen einfach auch in Kontakt, in eine Unterhaltung treten.
Genau, und das Spannende ist, dass wir hier eben gesehen haben, wie komplex und kompliziert es sein kann, über dieses Kino zu sprechen. Auch über ein Kino, das hier eigentlich dazu da ist, zu unterhalten, so einen spielerischen Drang hat. Das Genre-Kino, also jenseits von Blaxploitation, was viele vielleicht kennen. Da hatten wir ja hier auch ganz interessante schwarze Helden und Antihelden.
Ja, ganz beeindruckt fand ich dann doch den Genrefilm Deep Cover. Da geht es eben um einen afroamerikanischen Polizisten. Und er wird eben schon ganz anders eingeführt. Er ist cool, alles. Aber gleichzeitig bekommt man eben mit, dass sein Vater ein Dealer war und der Vater ist vor seinen Augen erschossen worden. Also dadurch kriegt das schon mal einen Kontext. Und er muss dann später als Bulle eben als Undercover-Agent arbeiten. Und er muss deshalb auch einmal Drogen ausprobieren.
I've been turned out like a $2 hoe. Used. Abused. But with no towel. And no kiss.
Das war natürlich Lawrence Fishburne in der Hauptrolle. Er spielt dann zusammen mit Jeff Goldblum diesen Cop. Ein wahnsinniger Film, von dem man gar nicht sieht, dass er irgendwie aus den 90er Jahren kommt. Da haben wir gelernt, Repräsentation von schwarzen Körpern bedeutet nicht, schwarze Körper zu zählen. Das war dann schon sehr interessant hier in Locarno. Und auf jeden Fall, Deep Cover heißt auf Deutsch Jenseits der weißen Linie. Ja. Den sollte man versuchen, nochmal wieder zu entdecken. Und dann kann man sich seine eigene Retrospektive über das schwarze Licht in der Filmgeschichte machen. Danke, Anke Lewicke. Bis hierhin, wir melden uns aus Locarno wieder nach den 15 Uhr Nachrichten. Die kommen aus Berlin. Dann mit weiteren Interviews und der Analyse der Preisträgerfilme. Bis dahin aber noch Portugal, The Man mit Modern Jesus.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und wir senden weiterhin live von den internationalen Filmfestspielen von Locarno, die heute zu Ende gehen. Es ist eines der wichtigsten Festivals für das formbewusste Kunstkino, ein Bereich, der dieses Jahr auch von deutschen Filmemachern bespielt wurde. Unter anderem vom Berliner Schule-Duo Henna Winkler und Ulrich Köhler. Die beiden hören wir gleich nach der Münchner Soulband Santu and His Soul Patrol mit Solid Man. Das freiwillige Jahr heißt die deutsche Hoffnung auf den goldenen Leoparden in Locarno. Es ist schon lange her, dass eine deutsche Produktion den Hauptpreis gewinnen konnte. 2002, da gewann damals das Low-Budget-Filmchen Das Verlangen den goldenen Leoparden. Ulrich Köhler und Henna Winkler könnten das mit ihrer WDR-Produktion Das freiwillige Jahr ändern. Es ist die Geschichte von Jette und ihrem Vater Urs. Als wir die beiden kennenlernen, soll Jette zum Flughafen gebracht werden, damit sie in Costa Rica ein freiwilliges Jahr absolvieren kann. Durch mehrere Umstände verpasst sie den Flug und flüchtet vor dem Zorn des Vaters mit ihrem Freund Mario. Doch das Pärchen streitet sich.
Mann, jetzt lass doch mal. Warum mischt die sich denn da jetzt ein?
Es war doch klar, dass der meine Mutter anruft. Hey, die machen sich richtig Sorgen. Wir müssen zurückrufen.
Ich soll mal aufhören, die Sorgen zu machen. Mann. Du antwortest nicht.
Ich will nur lesen. Lass mich das jetzt lesen, Mann. Hey!
Ja.
Das freiwillige Jahr erzählt sehr überzeugend und sachte von der Suche nach dem eigenen Glück in der westdeutschen Provinz. Und er findet mit der Figur des Vaters Urs einen Typusmann, der derzeit in der Krise sein soll. Als ich Ulrich Köhler und Henna Winkler hier in Locarno zum Interview traf, wollte ich von beiden wissen, was das Aufwachsen in der Provinz vom Aufwachsen in der Stadt unterscheidet.
Ich glaube, es gibt immer das andere und das, wo man sich entscheiden muss, will man dahin, will man bleiben. Das ist für jemanden, der in Berlin aufwächst, weniger Thema, denke ich. Und auch der Druck, die anderen gehen weg, was macht man? Das ist was, was auf dem Land größer ist.
Wie stark ist der biografische Einfluss von Ihnen beiden jetzt?
Also ich habe eine Tochter, die ein freiwilliges Jahr gemacht hat im Ausland, aber ich würde sagen, mein Charakter und auch der Charakter meiner Tochter sind sehr, sehr anders als die der Figuren, aber das ist auf alle Fälle eine biografische Parallele.
Ja, und in meinem Fall, also ich bin auch Vater, aber von sehr viel jüngeren Kindern und ich würde sagen, dass das eher eine Angst ist, dass ich sozusagen gewisse Charaktereigenschaften hineinprojiziert habe, schon in die Figur, um zu sehen, wie sich das auch negativ entwickeln könnte, wenn man meint, anderen Leuten das Glück anderer Leute machen zu können.
Jette soll für ein Jahr nach Costa Rica. Urs, ihr Vater, möchte das sehr. Sie möchte es nicht. Im Prinzip ist das ein klassischer Eltern-Kind-Konflikt, aber nur im Prinzip. Später nehmen sie den Film ja mit in den Weg und zeigen diese sehr wechselhafte Dynamik zwischen Vater und Tochter. Wie würden Sie diese Dynamik denn beschreiben?
Es gibt halt einen, der übergriffig ist und eine, die sich nicht entscheiden kann und die dann aber sich verweigert und ihm es eigentlich unmöglich macht, weiter übergriffig zu sein, weil er seine Tochter suchen muss. Und im Prinzip würde ich sagen, ist es am Ende, man hat ja als Zuschauer die Wahl, mit wem man sich identifiziert, mit der Tochter. Für die Tochter ist es eine Emanzipationsgeschichte. Und wenn man sich mit dem Vater identifiziert, ist es die Geschichte eines Scheiterns.
Gönnt der Vater seiner Tochter nicht das Glück? Man hat so das Gefühl, dass er als jemand, der stark alles immer in seinem Leben unter Kontrolle hatte, jedenfalls so wirkt er im ersten Moment, dass er diesen Gedanken nicht zulassen möchte, das in dem Fall jetzt nicht mehr zu haben.
Ich glaube eher, dass der Vater genau meint zu wissen, dass das, was der Pfad, den sie da geht, dass das der falsche ist und dass das sie unglücklich machen wird und das ist seine Angst. Ich glaube schon, dass da jemand aus Liebe handelt. Also ich würde die Figur Das ist übertriebene Fürsorglichkeit, die dazu führt und das Gefühl, dass er seine Tochter besser versteht als sie sich selbst, die ihn dazu bringt, so zu handeln, wie er handelt. Also insofern, der Grundimpuls ist, das speist sich nicht aus einer Missgunst oder aus einem schlechten Charakter, sondern ganz im Gegenteil, aus einer übertriebenen Hilfsbereitschaft fast, würde ich sagen.
Vieles, was wir im Film sehen zwischen Vater und Tochter, aber auch zwischen den anderen Figuren, sind Symptome auf eine Geschichte, die die Figuren schon miteinander haben. Wie stark haben Sie die Biografien der Geschichten schon, der Figuren schon erarbeitet im Drehbuch? Also wie stark wissen wir, kennen Sie selber die Geschichte von Urs und Jette, die jetzt viele Jahre zurückreicht? Oder haben Sie wirklich nur an den Symptomen des Plots letztendlich gearbeitet, den wir dann auf der Leinwand sehen?
Das Buch hat sich sehr entwickelt und es gibt auch Fassungen, ältere Fassungen und Ideen, durch die diese Figuren ein Leben haben. Und uns war eigentlich sehr klar, bis wir unser Casting gemacht haben, wer die Figuren sind. Mit dem Casting kamen ganz neue Aspekte rein und haben sich die Figuren nochmal radikal verändert und sind teilweise sehr viel komplexer geworden, weil die Figuren gar nicht mehr dem entsprochen haben, was wir uns vorher ausgedacht haben. Und wo wir aber gemerkt haben, die Darsteller, ja, wo wir gemerkt haben, dass eigentlich durch fast eine entgegengesetzte Besetzung interessanter wird. Also ursprüngliche Idee zum Beispiel von der Jette-Figur war wirklich das, ich würde jetzt sagen, fast langweilige Mädchen. Das Mädchen, was sich nicht entscheiden kann, für das der Vater sich fast schämt, weil sie so schwach ist. Und das haben wir schon im Schreiben etwas zurückgenommen, weil wir gedacht haben, das ist dann zu uninteressant als Figur. Aber durch so eine Besetzung wie Maybrit, die so überraschend und widerspenstig und doch auch jemand ist mit einem ganz klaren, die ist ja nicht nur unschlüssig, sondern die hat ja ganz starken Willen auch, wurde es eigentlich erst zu einer wirklich tollen Figur für mich, aber für Uli glaube ich auch.
Stimmt es eigentlich, dass das Drehbuch auch quasi im Internet-Austausch entstanden ist? Das kursiert hier nämlich so ein wenig.
Na, es gibt ja Programme, mit denen man online schreiben kann und dann kann man sehen, was der andere macht und man kann die Vorschläge annehmen oder kommentieren. Und das war schon sehr hilfreich, auch weil wir einen anderen Arbeitsrhythmus haben. Und das entspricht auch sehr, glaube ich, unserer Art zu, das ist eigentlich wie Schneiden, man probiert was aus, man schmeißt es weg. Man war nicht so dieses, also es war einfach fast effizienter so zu arbeiten, als wir haben uns auch natürlich auch gesehen, wir wohnen noch nicht so weit voneinander weg, aber es hat sich herausgestellt, dass es produktiver ist, wenn wir an unterschiedlichen Orten sind und zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Stellen des Drehbuchs arbeiten. Insofern ist es tatsächlich, ja schon, also da hat der digitale Wandel schon uns geholfen beim Arbeiten.
Inwiefern ist Urs nicht nur der Vater, über den wir schon gesprochen haben, inwiefern steht er auch für eine gewisse Art von Männlichkeit, die angeblich zurzeit in der Krise ist? Also wir sprachen ja schon über das Kontrollieren wollen, was ja nicht nur in Bezug auf seine Tochter ist, sondern auch in Bezug auf sein Privatleben, in Bezug auf die Stellung des Arztes in dem Dorf. Also inwiefern arbeitet sich der Film da auch an so einer Figur wie Urs im Hinblick auf seine Männlichkeit ab?
Ich glaube, wir hatten fast so, wenn wir jetzt an die Übersetzung von Sebastian Rudolph gehen, wir hatten beim Schreiben eigentlich eher noch einen viel klassischeren, patriarchaleren Mann im Auge und waren dann auch da, ähnlich wie bei der Besetzung von Maybrit Klenke, total überrascht, was passiert, wenn es eher ein Mann ist. Also Sebastian erscheint mir schon als ein moderner Mann jetzt so privat, der irgendwie auch eine Weichheit haben kann und so weiter, die man jetzt vielleicht im Film nicht so sieht. Aber deswegen, ich würde sagen, ich bin nicht so ein Freund von generellen Kategorisierungen von großen Bevölkerungsgruppen anhand von irgendwelchen, also Generationenbeschreibungen und so weiter. Aber klar, natürlich sind wir Männer immer noch dazu erzogen, die Führung zu übernehmen und in der Lage zu sein, anderen zu erklären, wie die Welt funktioniert. Und dieses Problem hat auf jeden Fall Urs auch, dass er nicht so genau hinschaut, sondern Dinge in Menschen hineinprojiziert, die vielleicht ihnen gar nicht entsprechen.
Das ist ja auch sehr humorvoll. Also in der Vorstellung, in der ich hier war, wurde auch sehr häufig gelacht. Nicht über die Figuren. Ich hatte das Gefühl, mit den Figuren eher. Ist der Humor etwas, der jetzt für Sie eher zufällig kommt? Man kann das ja so schlecht kalkulieren, wie ein Publikum reagiert auf Filme. Oder wollten Sie dann quasi Entgleisungen von Urs, während er da die Tür seines Bruders eintritt und so weiter, die ja durchaus lustig sind mit der Hilfe der Nachbarn. War das schon so gedacht, also so humoristisch gedacht?
Wir haben schon in der Kurzbeschreibung geschrieben, es soll einen humorvollen Blick geben. Es gab eine Schnittfassung, die noch sehr viel lustiger war, wo wir aber das Gefühl hatten, wir fangen an, uns über die Figuren zu stellen und lustig zu machen, das wollten wir nicht, und wo wir auch Sachen rausgenommen haben, die so zu einfache Lacher waren. Und trotzdem, wenn ich es jetzt sehe und merke, Leute lachen, freue ich mich, weil ich finde das schon auch gut für den Film.
Wir haben schon über Urs und seine Männlichkeit gesprochen. Mir ist noch aufgefallen, es gibt ja noch Mario, den Freund von Jette. Da ist natürlich die Frage, wie prägt denn die Beziehung von Jette zu ihrem Vater, die Beziehung, die sie zu Mario hat und auch das, was sie von ihm als Freund erwartet. Das ist ja auch relativ wichtig in dem Moment, wo die beiden quasi fliehen.
Ich würde sagen, also objektiv betrachtet gibt es natürlich ein Problem mit Mario auch. Und objektiv gesagt, aus meiner Sicht hat der Vater schon, vielleicht ist er gar nicht so... Ist das gar nicht so falsch, wenn er zweifelt, dass das die Beziehung ist, die seine Tochter ein Leben lang glücklich machen wird, weil Mario ja überhaupt nicht bereit ist, irgendwas an seinem Leben zu ändern, sondern nur von Jette erwartet, dass sie sich an sein Leben adaptiert sozusagen. Er könnte ja auch sagen, ich fahr mit dir nach Costa Rica zum Beispiel oder ich besuche dich ganz oft oder so. Oder ich fahre nach Venedig. Ne? Sondern, genau. Und das, also, es ist schon jemand, der wirklich keine besondere Fantasie für das Gemeinsame der Beziehung entfaltet. Der zwar, glaube ich, sehr liebesfähig ist und so weiter, aber der schon ein bisschen, der dann vorschlägt, dass wenn sie Probleme mit Urs hat, dass sie zu seinen Eltern zieht. Also, auch der sieht Jette nicht wirklich so, wie sie ist als Mensch, würde ich sagen.
Lisa Eckdahl mit Like Mermaids im Deutschlandfunk Kultur. Wir senden heute live aus Locarno. Neben Filmen aus dem Wettbewerb, über den wir schon gesprochen haben, und den Publikumshits auf der Piazza Grande, verschreiben sich hier auf dem Festival die Nebenreihen dem ästhetisch mutigen Nachwuchskino. Dazu gehört auch Giraffe der DFFB-Absolventin Anna-Sophie Hartmann. Darin erzählt sie von einem Tunnelprojekt in der Ostsee, einer Ethnografin, die verlorene Lebensformeln sammelt, und polnischen Wanderarbeitern, die sich in der Fremde neben einer Arbeit auch eine Zukunft erträumen. Im Interview hat die Regisseurin mir von der ersten Idee zu ihrem Film erzählt.
Wenn es einen ersten Bild gab, dann war das sozusagen der Hafen und die Geräusche und die Autos und sozusagen, aber das ist eher eine Stimmung als ein Stimmungsbild, als irgendeine Geschichte, die dann im Kopf entsteht, und dann stückelt sich das so langsam zusammen von was gelesen, was getroffen, Artikeln, die ich lese, und dann Themen, die mich interessieren, und dann stückelt sich das so langsam zusammen zu irgendwas, Interessenfelder oder Themen, worauf sich irgendwann dann so eine Geschichte entsteht. Also die Geschichte mit auch so, nicht Heimatlosigkeit, aber wo gehört man hin und wo ist zu Hause? Ich möchte wahnsinnig gern von draußen auch immer Sachen zulassen, weil es doch viel spannender ist als das eigene.
Also ist quasi Drehbucharbeit, Collagenarbeit.
Ein bisschen, ja. Und dann ist versucht, so wie eine schon auch eine Geschichte, um so einen roten Faden zu kreieren, und auch sozusagen, wie die Themen so geschichtet werden, dass die so miteinander reden, oder dass die Themen oder die verschiedenen Faden im Film sozusagen sich reflektieren oder sich verknüpfen und assoziativ miteinander zu tun haben. Und da ist natürlich so ein Tunnelprojekt wie im Film als Rahmenerzählung oder als Rahmen für die Erzählung oder für den Film, als ich davon angefangen habe zu lesen und was die machen, und da habe ich sozusagen mich rumbewegt und guckt, okay, was passiert eigentlich da, und in dem Recherchieren dann auch die Geschichte gefunden, also überhaupt rausgefunden, da sind Archäologen und Ethnologen unterwegs und die halten hier die Geschichten fest, und das ist ja für einen Geschichtenerzähler total spannend, dass da auch so auf eine wissenschaftliche Ebene Geschichten festgehalten werden. Warum macht man das? Was erzählt das über Identität? Was erzählt es über einen Ort? Und dann mit dem Tunnel, was erzählt es über unsere Welt heutzutage, die Globalisierung, die Polen, die auch im Film sind und sozusagen von zu Hause weggezogen sind, um dort zu arbeiten? Was sind das für Bewegungen?
Also es gibt die Idee eines Tunnels, der gebaut werden soll von Dänemark nach Deutschland. Gleichzeitig lernen wir Dara kennen, eine Ethnografin, die Geschichten sammelt, die verschwinden werden, wenn dieser Tunnel entsteht. Also sie interviewt Leute, die eine Farm aufgeben müssen und so weiter. Die andere Geschichte ist die der polnischen Gastarbeiter, die den Tunnel bauen sollen. Also es ist ein Film über verschwindende Lebensformen. Nicht nur Orte, die verschwinden werden, aber auch Formen.
Naja, es ist so, zum Beispiel dort auf Lolland, wie ganz viele andere Orte in, würde ich sagen, Westeuropa, ist ja so ein, ich glaube, man nennt das doch Strukturwandel in Deutsch. Und genau, das passiert ja nicht nur dort, sondern es passiert überall, wie verändert, wie unsere Gesellschaft sich verändert. Und das fand ich einfach, also genau wieder sozusagen sehr da sichtbar, was auch woanders passiert. Das heißt, das alte Pärchen, die da wegziehen müssen, die haben ihr ganzes Leben lang da in Radius von, weiß nicht, 10 Kilometer gelebt, Uromas, Ureltern. Und dieses Form von Verwurzelsein, das löst sich auf. Und das ist ja schon, oder finde ich, was in unserer Zeit oder in unserer, wie die Welt jetzt zusammengeschraubt ist, was einfach eine Kondition ist oder ein das ist ein Zustand, das ist nicht, und genau nicht nur dort, sondern es passiert überall, und dass die Truppe um Marius, die wohnen tatsächlich da, die wohnen da seit 10 Jahren, und die wohnen da in diesem Haus, wo wir es im Film auch filmen, und die wohnen halt seit 10 Jahren da. Das heißt, das ist so ein halbpermanentes, aber immer dieses Getrenntsein, immer in zwei Orte zu sein, immer irgendwie die Sehnsucht nach dem Zuhause und nach der Familie. Und das heißt, also das Große für mich, glaube ich, also so von Thema ist die Vergänglichkeit. Und es klingt auch ein bisschen sentimental oder melancholisch, aber dass irgendwas, was tut man dagegen, dass alles sozusagen sich auflöst oder verschwindet? Wie bewegt man sich sozusagen in der Welt oder wie hat man dann Beziehungen zu anderen Menschen? Und deswegen, es gibt so die eine, die Dara, wo das so auf eine, wie soll man sagen, eine eher private, persönliche Ebene, auf die Figurenebene so verhandelt wird. Und dann gibt es halt wie das Pärchen, wo das sozusagen stellvertretend für eine Generation oder für eine Zeit. Und dann gibt es die polnische Truppe, die sozusagen eine andere Repräsentation oder eine sozusagen europäische Arbeitskraft, die sozusagen rumziehen, das Ost-West, die Ost-West-Trennung. Also das gab so ganz viele Themen, die ich irgendwie gerne ansprechen wollte oder was mich einfach auch total interessiert. So.
Es gibt eine Liebesgeschichte. Ja. Es gibt auch eine sexuelle Liebesgeschichte, was ich auch, glaube ich, wichtig finde. Und die Frage, wir haben ja über das Vergehen gesprochen, über Orte, die verschwinden und auch Lebensformen, die verschwinden. Ich hatte das Gefühl, dass der Film in dem Moment sehr traurig davon erzählt, dass auch eine Liebe quasi nicht bleiben kann an einem Ort, der sich permanent verändert, weil Liebe anscheinend etwas ist, was Wurzeln braucht, um zu schlagen, um da zu bleiben. Also ist es quasi, inszenierst du eine Vergänglichkeit, eine traurige Vergänglichkeit, zwei, die zueinander kommen wollen, aber die eigentlich nicht zueinander kommen können?
Ja. Das ist wiederum auch sozusagen in der kleinen Geschichte ist so die große Geschichte enthalten. Also sozusagen eine Liebesgeschichte ist die, bis jetzt das Pärchen am Anfang, die 40 Jahre oder 50 Jahre verheiratet sind, irgendwann vergeht das ja auch. Also, und im Kleinen ist es, und wie du gerade sagst, ist es, ja, Liebe braucht Verwurzelung oder Liebe braucht zumindest irgendwann Boden, worauf das stehen kann und entstehen kann. Und dann gibt es diese kleine Zeitpunkt und diesen Ort, was sie teilen, und da kann es entstehen. Und wenn dieser Ort sich auflöst und die davon weggehen beiden, dann löst sich das halt auch auf. Und was stellt man gegen diese Traurigkeit, so ganz blöd gesagt? Und dann gibt es natürlich auch die Liebe und die Begierde und alles, das sozusagen, dass wenn es dann da ist, das auch wirklich zu leben oder zu auszuleben.
Die dänische Regisseurin Anna-Sophie Hartmann über ihren traumwandlerischen Spielfilm Giraffe. Ein konkreter Kinostarttermin ist noch nicht bekannt, ist aber sicherlich nur eine Frage der Zeit. Kleine Lügen von Anayo mit der schönen Zeile: Ich habe dich nie falsch informiert, nur meine Worte selektiert. Anke Lewicke ist wieder zu mir ins Studio gekommen und wird uns auch nicht falsch informieren, wenn wir jetzt den Gewinner des Goldenen Leoparden verkünden dürfen. Vor wenigen Augenblicken, vor genau einer Minute um genau zu sein, hat die internationale Jury rund um die französische Regisseurin Catherine Breillat entschieden. Den Goldenen Leoparden und damit 90.000 Schweizer Franken erhält der Portugiese Pedro Costa für seinen 8. Spielfilm Vitalina Varela. Auch die Hauptdarstellerin, die titelgebende Vitalina, wird als beste Darstellerin geehrt. Anke, das freut uns doch sehr.
Ja, weil es war wirklich der herausragende Film dieses Festivals. Und ja, es ist ein Begriff, den ich vielleicht sehr, sehr selten benutze, aber diese Bilder sind wirklich von einer betörenden Schönheit. Man könnte von Stillleben sprechen, wo es um Trauer, Verlorensein, Einsamkeit geht. Und wer hier trauert, ist eben die Titelheldin. Der Film beginnt mit ihrer Ankunft in Lissabon. Sie kommt von den Kapverdischen Inseln und sie kommt eigentlich zu spät. Ihr Mann ist vor 3 Tagen gestorben und sie haben sich jahrzehntelang nicht gesehen. Jetzt sitzt sie da in seiner armen Behausung und fragt sich, wie hat er hier gelebt? Sie fragt sich auch, Ja, warum durften wir nie zusammenleben? Und in ihrer Fantasie baut sie sich dann ein Haus auf den kapverdischen Inseln. Und dieser Film, ich habe es ja schon gesagt, dieses Stillleben, eigentlich wird ihre Dunkelheit ausgeleuchtet, die sie empfindet. Also es gibt
alles
dann,
ist schwarz, muss man sagen.
Ja, es ist einfach schwarz, ja. Fast schwarz. Und aber das passt ja auch zu ihrer Stimmung. Und dann gibt es einen Lichtstrahl auf ihr Gesicht, auf ihre Hände, vielleicht dann auch mal auf eine karge Wand, wo so alles abblättert. Und ich würde da von Stimmungsbildern einfach sprechen. Also man sieht einfach dabei zu, wie Gefühle entstehen. Und der Regisseur gibt dir eben auch diese Zeit.
Genau. Und Pedro Costa arbeitet sich seit langem an dem Schicksal der kapverdischen Einwanderer in Lissabon ab. Immer wieder geht er mit seinen Filmen in ein Arbeiterviertel, Fontanage. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Das gibt es in der Form gar nicht mehr. Was sucht er da? Woran arbeitet er sich ab?
Ich glaube, er hat auch schon eine gewisse Verantwortung der Geschichte seines Landes gegenüber. Und das ist ja bei vielen portugiesischen Filmemachern so, dass es immer wieder um die Kolonialgeschichte geht. Und er ist natürlich da immer hingegangen, weil in dieser slumartigen Gegend, in diesen Wellblechhütten, haben eben viele Einwanderer gewohnt von den kapverdischen Inseln, von Angola. Und ich finde es ganz interessant. Er macht das ja schon seit vielen, vielen Jahren und er hat dabei auch seinen Stil verändert. Also die ersten Filme, die er da dreht, er hat also immer auch mit Menschen gedreht, die daherkommen. Das war einmal eine Drogensüchtige und die hat er über 2 Jahre begleitet, wie sie dealt, wie sie in ihrem Zimmer sitzt und alles. Und da würde ich noch von dokumentarischer Fiktion sprechen. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass er immer mehr stilisiert, immer mehr mit den Mitteln des Kinos arbeitet, einfach mit Licht und Schatten, mit Ruhe, mit wohlkomponierten Bildern. Und das finde ich schon interessant. Das ist ein großer Kinoerzähler, der aber eine ganz andere Art vom Kino macht, das uns einfach mal hinschauen lässt.
Wir wollen ihn jetzt mal kurz hören, weil er auch jetzt nicht wirklich gerne über sein Werk spricht. Er ist relativ wortkarg. Pedro Costa über seinen Arbeitsstil.
You know, film is about time. This is happening. What's happening now is time. And if you don't in cinema, I have the feeling that you don't respect time. Everything goes too fast and too quick. So we're trying to fight that, to be with time.
Ja, und es heißt auch immer wieder, Kino fängt dann an, wenn Emotion zu Motion wird. Und hier finde ich das so konsequent einfach anders gedacht, weil für diese Menschen, denen er folgt, gibt es vielleicht gar keine äußere Bewegung. Deshalb hat er auch immer diese statische Kamera, deshalb hat er einfach auch dieses andere Kino erfunden, wo er sich auf die Körper einlässt, wo er schaut, wie die Körper auf diese Umgebung reagieren. Und das ist wirklich eine ganz andere erzählerische Offenheit. Also man muss einfach nicht Geschichten bebildern, man braucht keinen Sozialrealismus, um einfach eine komplexe Lebenswelt auf der Leinwand zu erschaffen. Und ganz toll ist ja auch immer, wie er mit den Tönen arbeitet. Also man bekommt ja die ganze Außenwelt, also was drumherum ist, immer noch in Originaltönen miterzählt. Und das war in dem Film dann in Vanyas Raum auch so, dass man da einfach von ihrem Zimmer aus gehört hat, wie draußen um sie herum alles abgerissen wurde.
Das Spannende ist, er hat uns ja gerade in dem O-Ton erzählt, dass er sich mit Zeit auseinandersetzt. Hier kann man ja davon sprechen, dass er entschleunigen möchte, dass er Kino auch als Ort begreift, wo er die Zeit nochmal anders konservieren kann, in dem Fall verlangsamen kann. Und das merkt man ja in seinem aktuellen Film sehr stark, wie er aus der, ja man muss ja sagen, 80% der Leinwand sind immer schwarz und dann kommen Gestalten, den Rest müssen wir uns imaginieren, die bleiben dann auch plötzlich stehen. Es wirkt so, als ob er es anhalten würde. Das hat übrigens etwas sehr Trauriges. Ich glaube, das ist mit Abstand sein traurigster Film.
Ja, es hat was Trauriges, aber es hat trotzdem auch was Positives, weil wir sehen, dass Trauerarbeit entsteht. Und mit der Zeit, er sagt ja auch, er möchte uns einfach wieder die Zeit geben. Also er schenkt seinen Darstellern die Zeit, einfach um zu trauern. Und das ist natürlich die Geschichte, die er da erzählt. Eine Frau verliert ihren Mann, aber es ist eben auch eine ganze Kolonialgeschichte. Es ist eben auch ganz viele Existenzen, die sich in Portugal nie niederlassen konnten. Das schwingt ja alles in seinen Bildern mit, die so auch einfach sehr politisch bei aller Schönheit aufgeladen sind.
Soweit unser erster Blick auf den Hauptgewinner des Festivals, auf Pedro Costas neuesten Film Vitalina Varela. Gleich sprechen wir weiter über Tendenzen, Themen und die weiteren Gewinner. Es gab ja noch ein paar Preise, die verliehen worden sind. Bis dahin noch Jefferson Airplane mit White Rabbit. Wir analysieren weiter. Die Gewinner des Filmfestivals von Locarno, die stehen jetzt fest, zusammen mit Anke Lewicke. Lass uns kurz noch sagen, das Freiwillige Jahr von Ulrich Köhler und Henna Winkler, die wir am Anfang der Stunde gehört haben, die sind ja nicht unter den Gewinnern.
Ja, aber das macht so gar nichts, weil sie treten ja trotzdem mit ihren Bildern in den Dialog, mit diesen ausgezeichneten Bildern des Festivals, weil sie erzählen ja auch eher beobachtend, auch wenn sie mit einer sehr bewegten Kamera arbeiten. Und sie haben auch gar keine Psychologie. Und sie schaffen es ja auch innerhalb von 3 Tagen, so lange dauert der Film, ja eine ganze Welt entstehen zu lassen mit ihren Ängsten, Sehnsüchten und Träumen. Also der Film passt hier einfach schon wunderbar rein.
Die ausgezeichneten Filme, die haben viele Verbindungslinien, aber eines scheint mir auch zu sein, dass sie sehr tableauhaft inszeniert sind. Es sind sehr artifizielle Bilderwelten, gar nicht so naturalistisch, wenig klassisches Erzählen auch. Das ist ja auch sehr konsequent, dass dann die Jury gesagt hat, der Preis für den besten Regisseur geht an den Franzosen Damien Manivelle für seinen Film Isadoras Kinder, weil das ist ja auch eine Art Körperstudie.
Ja, es geht eben um die, also Grundlage des Films ist ein Tanz von Isadora Duncan, also dieser Tanzpionierin. Die ist eine Solo-Choreografie namens Mother, die hat sie einfach entwickelt, als ihre Kinder bei einem Autounfall gestorben sind. Also sie brauchte einfach auch diese Arbeit, um ihrer Trauer einfach Raum zu schaffen. Da geht es eben um eine Mutter, die ihr Kind nochmal zärtlich in den Arm nimmt, um es dann zu verabschieden. Und hier haben wir einfach einen Film, ja, du hast es schon gesagt, die Kamera geht wieder zurück und wir sehen 3 verschiedene Frauen, eine junge angehende Tänzerin, ein behindertes Mädchen und eben eine ältere schwarze Frau, die diesen Tanz dann einstudieren oder den Tanz in den Alltag integrieren. Und da hast du wieder diesen selben Effekt, dass du gar nicht Psychologie brauchst, dass du gar nicht die Geschichten brauchst, um diesen Menschen näher zu kommen. Also diese Einsamkeit der alten Frau, wenn sie abends nach Hause geht und dann am Fenster steht und ihren Tanz da macht, da ist alles drin. Man versteht ihre ganze Situation. Man kann sich vorstellen, wie sie da einsam irgendwo in Paris am Rande lebt. Und ich glaube, das ist das, was hier ausgezeichnet werden sollte. Ein Kino, was, das hört sich jetzt immer so banal an, aber uns einfach auch den Raum gibt, die Geschichten selber zu entwickeln. Also es ist so ein Kino der Offenheit.
Es ist auch ein Kino, das die weibliche Zärtlichkeit so zelebriert, ohne laut zu sein, ohne irgendwie das zu schreien. Es geht ja um die Frauenkörper, um die Studien von Frauenkörpern, um auch, was das ist überhaupt Mutterkörper, wie er sich dann von dem Kind verabschiedet. Es gibt einen Film, der den Spezialpreis der Jury bekommen hat, also quasi den zweitwichtigsten Preis. Der kommt aus Korea. Pago heißt ja The Height of the Wave, also die Höhe der Welle. Es ist ein Krimi und wenn wir sagen, dass Damien Manivelle mit seinem Tanzfilm so eine Art zärtliches, ja, Mahnmal ist für den Körper der Frau, dann greift dieser Film ihn ja wieder an durch das Kriminelle. Denn es geht um einen Kriminalfilm, wo eine Frau vergewaltigt worden ist.
Ja, und wir sind mitten in Korea, was sowieso eine ziemliche Macho-Gesellschaft ist. Und wir sind interessanterweise auch noch auf einer Fischerinsel. Also, und was wir von den bisherigen koreanischen Filmen wissen, die wir ja schon alle gesehen haben, dass diese moderne Fassaden und sonst was in den Großstädten, diese Hippe, wie die Leute hip rumlaufen, dass das eigentlich alles eine Fassade ist, dass die Moderne noch längst nicht in dieser Gesellschaft eingezogen ist. Und auf der Insel ist es eben alles noch so pur da, der raue Umgangston. Und deshalb kommt es auch zu einer Gruppenvergewaltigung auf dieser Insel. Und die Polizistin, die jetzt gerade dazugekommen ist, die geschieden ist, auch wieder mit einer Tochter, versucht eben sich diesem jungen Mädchen, was vergewaltigt wurde, anzunehmen und stößt dabei natürlich auch auf Widerstände. Und dieser Film ist natürlich jetzt mit einer bewegten Kamera wieder gedreht, aber man ist so auf dieser Insel und diese Insel wird einfach auch immer mehr für ein Versuchslabor. Also es ist auch ganz interessant zu beobachten, wie brachial die Männer da miteinander umgehen. Also es ist gar nicht so, dass die Frau einfach gar nicht vollgenommen wird, dass man die Polizistin auch nicht als Polizistin wahrnimmt, sondern auch dieser Umgangston unter den Männern hat einfach was sehr, ja, schon auch Trauriges.
Der Film fügt sich dadurch auch so gesellschaftspolitisch in, ja, der wurde gar nicht so laut ausdekliniert, dieser Strang von politischen Filmen. Wir kennen andere Festivals, wo das ja viel stärker vor sich hingetragen wird, so wie Leitartikel in Zeitungen. Wir haben hier sehr politische Filme gesehen, Pedro Costa über die kapverdische Einwanderung, dann gab es einen Film über die Franco-Herrschaft im spanischen Galizien, dann gab es auch einen indonesischen Film, der das Kommunistenmassaker unter Suharto eigentlich nicht thematisiert. Was Was machen die Filme, Anke? Sie untersuchen Symptome der Zeitgeschichte von Tragödien.
Ja, oder sie machen einfach Bilder und gehen zu Orten wie der spanische Film, den du eben erzählt hast. Und da sprechen Menschen auf einmal und man bekommt mit. Sie erinnern sich an an die Ereignisse, die in den Krieg widerfahren sind. Und ohne den Krieg zu bebildern, werden diese Orte auf einmal mit Geschichte belegt. Also es geht einfach darum, dass man mit dem 1:1 Bebildern eines Krieges oder einer politischen oder einer sozialen Situation gar nicht weiterkommt, sondern dass, wenn man sozusagen den Blick öffnet, einfach automatisch eine Realität, eine Wirklichkeit einfach auch auf der Leinwand einziehen kann. Also man muss es einfach gar nicht so sehr forcieren, sondern man kann es einfach auch mal zulassen.
Also wir können zusammenfassen, der wahre Sieger dieses Festivals, es ist die Filmkunst im wahrsten Sinne des Wortes. Soweit jedenfalls unser Blick auf die 72. Ausgabe des Festivals in Locarno. Vielen Dank, Anke Lewicke. Die Gewinner auf einen Blick finden Sie bei uns im Netz, deutschlandfunkkultur.de. Keine Vollbildsendung wäre komplett ohne den kompakten Blick auf die Kinoneustarts der kommenden Woche. Christian Berndt hat diesmal Filme aus Italien, Amerika und Deutschland im Angebot.
Wie soll ich denn jede Woche so viel Geld aufbringen?
Das ist Ihr Problem, Signora.
Nicola beobachtet, wie die Schutzgeldeintreiber seine Mutter abkassieren. Die italienische Romanverfilmung Paranza, der Clan der Kinder, zeigt Neapel als Ort, an dem die Camorra den Alltag der Menschen fest im Griff hat. Nicola sieht, um seiner Mutter zu helfen, keine andere Chance, als mit seinen Freunden selbst bei einem Clan anzuheuern. Als die Polizei mehrere Camorra-Bosse verhaftet, macht der intelligente 15-jährige Patron Don Vittorio ein Angebot.
Don Vito, sind wir mal ehrlich. Sie stehen unter Hausarrest, das können sich nicht bewegen. Ich aber schon. Sie haben Waffen, aber dafür keine Männer. Ich habe Männer genug, aber dafür keine Waffen. Sie müssen sie uns geben.
Kurznasen mit Kanonen in den Händen.
Claudio Giovanesi hat den Roman des Mafia-Experten Roberto Saviano, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, als klassische Gangstergeschichte inszeniert. Wie Nicola Clever zum Bandenchef aufsteigt, folgt Erzählmustern von Gangster-Epen wie »Es war einmal in Amerika«. Es ist keine neue Geschichte, aber wenn man die Jungs auf ihren Mofas durch die Gassen jagen sieht und ihr Testosterongeprotze in der Disco erlebt, wirkt das alles realistisch wie aus dem Leben der Protagonisten gegriffen.
Also der Champagner geht auf meinen Nacken, Jungs!
Nicola sieht sich als Befreier, was verständlich ist, denn nun muss in seinem Viertel keiner mehr Schutzgeld zahlen. Die Überzeugungskraft der jungen neapolitanischen Laiendarsteller ist grandios. Nicola ist ein schillernder Held, der fürsorglich und eiskalt zugleich agiert. In der Bande glauben die Jungs, Geborgenheit zu finden, aber die Loyalitäten wechseln schnell. Paranza erzählt nicht analytisch, aber vermittelt überzeugend, wie die Camorra ein gesellschaftliches Vakuum nutzt, um mit ihren bigotten Ehrbegriffen die Jungs wie Fliegen anzuziehen. Eine Ü50-Disco in Los Angeles. Gloria, gespielt von Julianne Moore, ist gerne hier. Sie ist seit 12 Jahren geschieden, die erwachsenen Kinder haben ihr eigenes Leben. Mit neuen Bekanntschaften hat die End-50erin wenig Glück, bis sie Arnold in der Rolle John Turturro kennenlernt.
Ich tanze gern.
Ganz allein?
Meistens allein. Ich bin geschieden.
Bin ich auch?
Ach, wirklich?
Gloria beginnt eine Affäre mit dem sensiblen Ex-Marine, aber die Leidenschaft wird bald getrübt durch Arnolds Ex-Frau. Der chilenische Regisseur Sebastian Lelio hat mit Gloria, das Leben wartet nicht, ein US-Remake seines eigenen Films gedreht, für den Hauptdarstellerin Paulina Garcia auf der Berlinale 2013 ausgezeichnet wurde. Die Dialoge sind nahezu identisch, aber Julianne Moore ist eine attraktive Heldin, der man die jahrelange Einsamkeit nicht ganz abnimmt. Dass sie an dem krass labilen Arnold so lange festhält, glaubt man ihr weniger als Paulina Garcia, die als unauffällige Frau im Schatten authentischer wirkte. Und es fehlt der historische Hintergrund, Chiles Vergangenheit als Militärdiktatur, der im Original in die Beziehung mit hineinspielt. Der Schauplatzwechsel in die USA ist Lelio eher unbefriedigend gelungen.
Ich hasse dich! Ich hasse dich!
Sophie schreit Ex-Freund Georg hinterher, der gerade ihren kleinen Sohn Jakob abgeholt hat. Ein Trauerspiel, obwohl die Beziehung so lustig begonnen hat. Georg war Bandkollege von Jakobs Vater, der schon vor der Geburt seines Sohnes abgehauen ist. Als Georg Sophie zum Geburtstermin ins Krankenhaus fahren wollte, sprang der Wagen nicht an, wie man im Rückblick erlebt.
Wir müssen anschieben, dann geht's meistens. Kannst du die Kupplung kommen lassen?
Aber da passe ich nicht dahinter.
Und die Hochschwangere schiebt an. Die deutsche Tragikomödie Die Einzelteile der Liebe erzählt auf verschiedenen Zeitebenen vom chaotischen Leben junger Berliner Kreativer. Als das Kind da ist, wird mit einer Grillparty gefeiert. Irgendwann meldet sich das Babyfon, aber weil die Haustür ins Schloss gefallen ist, muss Sophie mitten in der Nacht beim Nachbarn klingeln.
Ja, hallo?
Entschuldigen Sie bitte die Störung. Wir haben hier im Garten gefeiert und,
Und da dachten Sie, klingeln Sie einfach nochmal, für den Fall, dass ich doch eingeschlafen bin, oder was? Gute Nacht.
Regisseurin Miriam Bliese erzählt mit Witz und zugleich ernüchternd vom Treiben ihrer Helden und lässt mit dem raffinierten Wechsel der Zeitebenen die Liebe als ziemlich wetterwendische Angelegenheit erscheinen. Wie es ihr dabei gelingt, in pointierten Dialogen leichtfüßige Komik zu erzeugen, die Figuren dabei aber ernst zu nehmen, macht Die Einzelheiten der Liebe zu einem erfrischend charmanten Filmdebüt.
Und damit beenden wir unseren wöchentlichen Einblick in die Filmszene auf und jenseits der großen Leinwand. Wir sendeten live aus Locarno von den Filmfestspielen. Nächste Woche dann wieder eine ganz reguläre Ausgabe. Nach den Nachrichten erfahren Sie bei den Kollegen der Echtzeit, was die Stadt der Zukunft ausmacht und wie dabei Dachbepflanzungen helfen können.